Wissen à la Ivia Akademie.
Herzlich willkommen zum Nachklapp der Aticon Verwalter-Sprechstunde mit unseren renommierten Expertinnen und Experten aus der Branche. Herzlich willkommen auch an unseren heutigen Moderator, Volker Sossner.
Ja, schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Podcast im Nachgang zu unserer Aticon Verwaltersprechstunde vom 18. September. Hier in unserem Podcast in bewährter Form möchten wir Ihnen die Antworten zu denjenigen Fragen aus Ihrem Kreise geben, welche wir leider aus Zeitgründen in unserem Live-Event nicht behandeln konnten. Unsere letzte Verwaltersprechstunde lebte ja tatsächlich von sehr, sehr vielen Fragen rund um das Thema der Verwalterhaftung. Und die meisten davon konnten wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern ja bereits live beantworten. Aber ein paar Fragen sind doch noch übrig geblieben und auf die wollen wir hier heute mit unserer Expertin eingehen. Und zu unserem heutigen Podcast freue ich mich sehr, dass ich unsere heutige Expertin willkommen heißen kann. Unsere heutige Referentin aus der vergangenen Verwaltersprechstunde ist erfolgreich tätig in der Kanzlei Volkenborn, Matthais und Schönig und dort im Hause der Kanzlei mit ihrer Expertise die Verantwortliche, die Ansprechpartnerin für alles um das Thema Miet- und Wohnungseigentum. Herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Sven.
Vielen Dank.
Ja, eines meiner Damen und Herren ist etwas, was immer wieder und so auch auf unserer letzten Verwaltersprechstunde, liebe Frau Dr. Sven, immer wieder zu Fragen und auch zu Problemen, glaube ich, führt. Und eine Nachfrage zu einer unserer Fragen der Verwaltersprechstunde betraf nochmal dieses Thema der baulichen Veränderung. Der ein oder andere mag sich vielleicht erinnern, wir hatten die Frage, was ist, wenn im Zuge einer Erhaltungsmaßnahme Balkonbrüstungen abgebaut werden müssen? Und wer ist jetzt eigentlich dafür zuständig, den Balkon leer zu räumen und die vorbereitenden Arbeiten zu machen? Und die Nachfrage, die uns jetzt nochmal erreichte, Sie, liebe Frau Doxwend, hatten ja sehr deutlich gesagt, wie da die Aufgabenpflichten verteilt sind. Aber die Nachfrage lautet, was ist denn, wenn es sich um eine nicht genehmigte bauliche Veränderung handelte?
Zu den baulichen Veränderungen selbst bleibt das Gleiche bei den genehmigten Anlagen wie bei den nicht genehmigten Anlagen. Wenn eine Erhaltungsmaßnahme erfolgen muss, dann ist auch grundsätzlich die Gemeinschaft, sofern sie denn für die Instandsetzung verantwortlich ist, auch für das Leerräumen des Balkons verantwortlich. In dem Fall, wenn die bauliche Veränderung nicht genehmigt wurde, dann hat die Wohnungseigentümergemeinschaft grundsätzlich erstmal auf einen Anspruch auf Beseitigung der Störung. In dem Fall ist dann der Störer auch selber zur Beseitigung verpflichtet. Das Problem wird die Umsetzbarkeit sein. Man kann in dem Fall nicht immer das sofort erreichen, insbesondere wenn der Eigentümer sich weigert, das Ganze zu beseitigen. Es wird daher das Einfachste, Schnellste sein, von Handwerkern oder der Gemeinschaft eine bauliche Veränderung beseitigen zu lassen und eventuell Kosten dann gegen den Störer geltend zu machen oder zumindest versuchen geltend zu machen.
Also es wäre dann im Grunde genommen so, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass eigentlich ich mir noch gar nicht Gedanken machen muss darüber als Verwalterin oder Verwalter, wer muss jetzt tätig werden, was muss der Eigentümer machen im Sinne der Vorbereitung des Leerräumens zum Beispiel eines solchen Balkones oder ähnliches. Denn wenn es sich um eine nicht genehmigte bauliche Veränderung handelt, dann habe ich erstmal zuvor mich mit ganz anderen Dingen als Verwaltung zu beschäftigen, denn sie ist ja nicht genehmigt und dann wäre ja zunächst ist eine Störung und der Verursacher dieser nicht genehmigten baulichen Veränderung, dieser Störung, wäre zur Beseitigung verpflichtet. Und erst wenn entweder die Beseitigung erfolgt ist oder die zuvor nicht genehmigte bauliche Veränderung nachträgliche Legitimation über eine Genehmigung gefunden hat, dann brauche ich mich erst damit zu beschäftigen, wer räumt jetzt den Balkon für die Instandhaltung frei. Ist das richtig?
Ja.
So kann man die Reihenfolge dann sagen?
Kann man so sagen,
ja. Ja, das heißt, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an der Stelle sei dann bemerkt, vielleicht wirklich hilft es manchmal ein wenig auf die Metaebene zu gehen und zu sagen, worum muss ich mich eigentlich zuerst kümmern, weil man ist natürlich mental dann eher schon mit der Durchführung dieser Instandhaltungsmaßnahme beschäftigt und dann, wer macht was, diese Frage zu beantworten. Aber wenn es halt nicht genehmigt ist, dann stellen sich eigentlich zunächst einmal ganz andere Aufgaben. Ja, herzlichen Dank. Eine andere Frage, die uns noch im Vorfeld unserer letzten Verwaltersprechstunde erreicht, erreichte. Und das freut mich, weil diese Fragen zu diesem Rechtsbereich nicht so häufig vorkommen, hatte eher mietrechtlichen Charakter. Und zwar, es geht um die Kostenumlage von Wartungsaufwendungen, von Wartungskosten. Ganz konkret fragte einer unserer Teilnehmer der letzten Verwaltersprechstunde, sind Wartungskosten von Brandschutztüren, die, wie der Fragende mitbemerkt, im Gemeinschaftseigentum stehen, laut Position 17 der Betriebskostenverordnung auf Mieter umlegbar. Konkret hat es wohl den Hintergrund, so schreibt der Verwalter, ein neuer Mieter hat deren Umlage schriftlich widersprochen. Wie wäre das, liebe Frau Doxwend?
Zunächst einmal muss man hier vielleicht erklären, was denn Position 17 der Betriebskostenverordnung meint. Da wahrscheinlich Paragraph 2, Nummer 17 der Betriebskostenverordnung, darunter gefasst sind sonstige Betriebskosten. Sonstige Betriebskosten ist ein sehr umfangreicher Begriff und kann erstmal sehr vieles darstellen und sehr vieles sein. So auch Wartungskosten. Wartungskosten können selbstverständlich unter den Begriff der sonstigen Betriebskosten fallen. Vorausgesetzt, und jetzt kommt die kleine Einschränkung, sie sind im Mietvertrag wortwörtlich aufgeführt. Heißt, ich kann nicht einfach sagen, wir haben ab heute eine Brandschutztür und ab heute lege ich die Wartungskosten um. Vorher weiß das kein Mieter, sondern wenn ich von vornherein weiß, dieses Objekt hat eine Brandschutztür und ich schließe einen neuen Mietvertrag ab, muss ich in diesen neuen Mietvertrag explizit die Wartungskosten für die Brandschutztüren als Position mit reinnehmen, damit ich das Ganze auf die Mieter umlegen darf.
Ich glaube, das war in der Vergangenheit ja häufig bei alten Mietverträgen das Problem, dass die an den Punkten sehr unkonkret, sehr nebulös blieben und eben diese Position nicht expresses verbis aufgeführt hatten. Ich glaube, der einzige Hoffnungsschimmer jetzt, den ich hätte bei der Frage unseres Zuhörers oder des Zuschauers unseres Live-Events wäre, er schreibt von einem neuen Mieter. Also insoweit hoffe ich, dass es sich um einen neueren oder Mietvertrag neueren Datums handeln würde, wo man vielleicht dann schon diese Position vorausschauend mit aufgenommen hatte.
Wenn man sie mit aufgenommen hat, dann kann es natürlich umgelegt werden. Wenn man sie nicht mit aufgenommen hat und die Brandschutztür war bei Mietbeginn schon vorhanden, dann sieht es meiner Ansicht nach sehr schlecht aus. Aber gerade die Betriebskosten sind ein ganz, ganz großes Problem, worüber man sich sehr lange und sehr ausgiebig streiten kann und auch sehr viele Streitigkeiten deswegen vor Gericht landen, was auch bei kleineren Positionen teilweise sehr spannend ist.
Ja, ich denke, des einen Freude ist des anderen Leid, wie man so schön sagt, sicherlich für die Juristinnen und Juristen die berufliche Betätigung, das berufliche Feld. Aber natürlich Recht lebt auch, meine Damen und Herren, und auch Rechtsprechung lebt und wird insofern natürlich auch weiterentwickelt. Und viele Entscheidungen tun ja auch ihr Gutes und entfalten ihre positive Wirkung und geben dann wiederum daraus resultieren uns allen für viele Fragen Rechtssicherheit. Also an der Stelle kurz auf die Frage zurückzukommen, die konkrete Erwähnung der Wartungskosten der Brandschutztüren wären die Voraussetzung für die Möglichkeit der Weitergabe der Kosten der Umlage an den Mieter. Ja, eine weitere Frage, die uns erreichte, die ich gerne an Sie weitergeben darf, Frau Doxwend, wäre folgender Sachverhalt. In der Teilungserklärung schreibt eine Verwaltung, steht, dass die Vollmacht oder eine Vollmacht nur an den Verwalter, an einen anderen Eigentümer oder an den Ehemann, Ehepartner gegeben werden darf. Ist diese Regelung, ist die erste Frage unseres Zuschauers, nach aktuellem Recht noch gültig, noch aktuell?
Ich kenne keine Rechtsprechung, die dagegen spricht. Möglich ist natürlich alles, was man sagen kann, wird möglicherweise die Einschränkung Ehemann, wird eventuell ausgelegt werden können, auch auf den Bereich Ehefrau oder Ehepartner, je nachdem, was man sein möchte. Aber ansonsten gilt nach wie vor die Regelung aus der Teilungserklärung. Wenn da drin steht, dass nur an einen bestimmten Personenkreis die Vollmacht erteilt werden kann, dann bleibt sie gültig, solange bis die Teilungserklärung gültig ist. Und solange wie dieser Passus nicht für rechtswidrig erklärt wurde, ist er auch nach wie vor anwendbar. Und meines Wissens nach besteht Rechtswidrigkeit eines solchen Passus nicht.
Also an der Stelle, meine Damen und Herren, Rechtssicherheit, ganz klare Informationen, ganz klare Antwort. Die Teilung gilt und wenn der Personenkreis eingeschränkt wurde, an den Vollmacht erteilt werden darf, dann ist das auch nach aktuellem Recht, nach dem Inkrafttreten des Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetzes noch immer der Fall. Nicht nur Recht, meine Damen und Herren, lebt, sondern unser Teilnehmer mit dieser Frage hat ganz konkret auch noch den Hintergrund dargestellt, wie er auf diese Frage gekommen ist, auf diese erste Frage gekommen ist, denn auch natürlich die Eigentümergemeinschaften und auch der Status der in diesen Eigentümergemeinschaften befindlichen Eigentümer kann sich ändern. Er schreibt nämlich weiterhin, die Eigentümerin, die bis vor kurzem nur von ihrem Freund oder ihrem Partner sprach, möchte plötzlich ihrem Ehemann eine Vollmacht geben. Nun hat offensichtlich unser Zuhörer Zweifel, die Verwaltung Zweifel, ob das tatsächlich der Ehemann ist und fragt jetzt, darf der Verwalter die Kopie einer Heiratsurkunde sich zeigen lassen, verlangen?
Das ist eine schwierige Frage, weil wir mehrere Positionen hier drin haben. Zum einen das Datenschutzrecht. Nach datenschutzrechtlichen Vorschriften würde ich spontan sagen, nein. Allerdings entspricht das WEG in manchen Situationen nicht unbedingt dem Datenschutzrecht. Beispielsweise hat auch ein einzelner Eigentümer Anspruch auf Einsicht in die Eigentümerliste, was natürlich auch datenschutzrechtlich manchmal fragwürdig ist. Aber in solchen Situationen, man kann es zumindest mal probieren. Vielleicht wird freiwillig eine Eheurkunde vorgelegt. Wenn freiwillig keine Eheurkunde vorgelegt wird, kann das problematisch werden. Aber da ich tatsächlich einen solchen Fall in diesem Bezug noch nicht hatte, kann ich keine abschließende Antwort dazu geben. Es tut mir leid.
Das, denke ich, ist sicherlich insofern überhaupt kein Problem, weil es kann nicht alles in der Praxis dann auch wirklich vorkommen und auf den Schreibtischen der Anwältinnen und Anwälte landen, meine Damen und Herren. Und manchmal ist das ja auch ganz gut und wenn es dann so exotisch ist und so speziell ist, vielleicht dann auch erst recht. Was mir in dem Kontext so ein wenig durch den Kopf ging, ist die Frage, handelt es sich hierbei denn, was den Nachweis des Status quo, nämlich einer Ehegemeinschaft angeht, um eine Hohl- oder um eine Bringschuld? Kann man nicht als Verwaltung es sich ganz einfach machen und kann einfach es dem vollmachtsgebenden Eigentümer überlassen, den Nachweis darüber zu liefern, dass die bevollmächtigte Person auch tatsächlich die Voraussetzungen gemäß Teilungserklärung erfüllt. Ob das dann mittels Vorlage einer Kopie der Heiratsurkunde geschieht oder mittels, ich sage mal, notarieller Beglaubigung, lasse ich mal dahingestellt. Aber es wäre doch vielleicht sogar der pragmatischste Weg, dass man sagt, man verweist auf die Teilung als Verwaltung und sagt, in der Teilung gibt es einen eingeschränkten Personenkreis und bitte weisen Sie mir nach, dass der Vollmachtsnehmer, den Sie gerne bevollmächtigen möchten, diese Voraussetzungen erfüllt.
Das wäre zumindest der einfachste Weg. Das wäre der Weg, um dem Eigentümer zu sagen, du kannst mehrere Personen bevollmächtigen. Entweder kommst du selbst, du bevollmächtigst deinen Ehepartner oder du bevollmächtigst den Verwalter. Einen davon, lieber Eigentümer, kannst du dir aussuchen. Und wenn du dich für den Ehemann bzw. den Ehepartner entscheidest, dann möchte ich auch gerne als Verwalter wissen, dass das tatsächlich dein Ehepartner ist. Der Eigentümer könnte ja natürlich auch noch den Verwalter bevollmächtigen und hat sich ja bewusst für den Ehepartner entschieden, sodass da durchaus die Möglichkeit besteht, an Stelle des Verwalters zu sagen, wenn du das machen möchtest, dann gerne nachweisen, ansonsten bitte mich als Verwalter bevollmächtigen.
Also machen Sie es sich einfach, meine Damen und Herren, und machen Sie es zu einer Bringschuld, so wie Frau Doxwendt gesagt hat. Verweisen Sie auf die Teilung, beschreiben den Kreis der möglichen Vollmachtsnehmer und sagen, weise es mir doch bitte nach, lieber Eigentümer. Spannend ist auch der Sachverhalt. Eine letzte Frage, die uns noch im Vorfeld unserer letzten Verwaltersprechstunde erreichte. Und wie Sie mir berichteten, liebe Frau Doxwendt, ergab sich durchaus auch dieser Sachverhalt in der Praxis Ihres Tagesgeschäftes, wie man so schön sagt. Das ist nämlich der Nachweis der Vollmacht im Kontext der Verwalterzustimmung im Zuge eines Eigentümerwechsels. Da weiß ich, kommt es immer wieder zu Unsicherheiten, auch bei Verwalterinnen und Verwaltern. Was muss ich denn eigentlich nachweisen, vorlegen als Verwaltung, um dann auch damit meine Zustimmung erteilen zu können? Wenn Sie so lieb, da vielleicht noch mal ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, was da alles erforderlich ist, damit man als Verwaltung auf der sicheren Seite ist und nicht doppelt und dreifach Arbeit hat und noch Dinge nachreichen muss oder ähnliches. Was muss ich vorlegen, liebe Frau Doxfeld?
Fangen wir mal ganz am Anfang an. Bei vielen Wohnungsverkäufen oder Eigentumseinheitenverkäufen ist die sogenannte Verwalterzustimmung Voraussetzung für den Verkauf. Heißt, der Verwalter muss dem Verkauf zustimmen. Jetzt ist die Frage, in welcher Form muss diese Zustimmung erfolgen? Grundsätzlich ist natürlich wichtig, dass das Grundbuchamt diese Zustimmung akzeptiert, weil sonst wird die Umschreibung anschließend nicht erfolgen. Wir hatten vor kurzem in der Kanzlei einen sehr spannenden Fall. Da hat die Verwalterin uns den Verwaltervertrag vorgelegt und Vollmachten vorgelegt von den einzelnen Eigentümern, dass sie bevollmächtigt ist, für die Gemeinschaft tätig zu werden. Und den Verwaltervertrag aus dem Jahre, ich glaube, es war 2013. Und das fand ich sehr spannend, weil ich persönlich konnte diese Frage nicht beantworten. Grundsätzlich ergibt sich aus dem Verwaltervertrag und den Vollmachten die Vollmacht. Die Frage, ob das noch aktuell ist, ergibt sich daraus allerdings nicht. Der Verwaltervertrag war aus 2013, umfasste einen Zeitraum von 5 Jahren, war also dementsprechend abgelaufen. Wir wussten nicht, ob das sich noch verlängert hatte, bis auf die Vollmachten, die waren dann auf ein neueres Datum datiert. Aber nichtsdestotrotz, auch da ist die Frage, können wir das machen, konnten wir das nicht machen? Und da hat eine Kollegin aus der Kanzlei mit dem Grundbuchamt gesprochen und die Antwort war, ja, ich würde es machen, aber meine Kollegin würde es nicht machen. Das war dann vom Grundbuchamt eine sehr charmante Antwort, weil ich mir dachte, gut, dann kann ich jetzt würfeln, bei welchem Rechtspfleger die Sache landet und dann können wir schauen, bei dem Rechtspfleger können wir das mit dem Verwaltervertrag aus 2013 und den etwas aktuelleren Vollmachten machen. Bei dem anderen Rechtspfleger nicht. Was machen wir jetzt? Wir haben es dann im Endeffekt so hinbekommen, dass wir die Verwalterin dazu bewegen konnten, uns das aktuelle Verwalterwahlprotokoll zukommen zu lassen. Denn das ist eigentlich Voraussetzung. Und zwar in beglaubigter Form. Zumindest die Unterschriften müssen beglaubigt werden, damit das ganze Grundbuch sicher ist. Ob das bei allen Grundbüchern notwendig ist, dass das so gemacht wird, bei manchen nicht. Es ist natürlich abhängig von dem, welchen Rechtspfleger man gerade erwischt. Ich kann nur immer aus diesem Grund schon raten, sobald man das Verwalterwahlprotokoll hat, in Originalausfertigung einmal beglaubigen zu lassen, und zwar unverzüglich nach Anfertigung, weil dann diese ganze Problematik mit Zustimmung, ja, nein, darf ich nicht, Verwaltervertrag, Vollmacht, ja, nach Beglaubigung von den Verwalterwahlprotokollen, das fällt komplett weg. Deswegen da meine Empfehlung, in dem Moment, wo man das Verwalterwahlprotokoll hat, sofort einmal zum Notar beglaubigen lassen und dann ist die Sache erledigt.
Das ist ja manchmal, wo man denkt, man hat am Anfang da natürlich den Mehraufwand der Beglaubigung und scheut diesen natürlich. Ich glaube, das geht uns allen in unterschiedlichen Bereichen so. Aber wie oft im Leben, meine Damen und Herren, ist es so, wenn man am Anfang dann den Aufwand betreibt und die Zeit investiert, spart es am Ende nach hinten raus, wie man so schön sagt, doch deutlich Zeit. Und es ist gerade bei größeren Gemeinschaften ja durchaus üblich und durchaus im Tagesgeschäft häufig regelmäßig vorkommen, dass Eigentumsverhältnisse sich ändern und damit Sie auch als Verwalterin oder Verwalter um Zustimmung gebeten werden. Also gut investierte Zeit am Anfang und es spart Ihnen zu späteren Zeitpunkt deutlich viel Zeit, mehr Zeit. Ja, meine Damen und Herren, einen Punkt hat Frau Doxfeld noch in Ergänzung. Ja.
Genau, vielleicht nicht nur, dass es Zeit spart, sondern wenn man es sofort macht, kann man viele Probleme auch umgehen. In einem anderen Fall bei uns war es so, dass ein Verwalterwahlprotokoll von der Verwalterin unterzeichnet wurde, von 2 Eigentümern unterzeichnet wurde. Und dann sollte eine Zustimmung erklärt werden von der Verwalterin zu einem Verkauf. Die Verwalterin konnte auch die Unterschriftsbeglaubigung nachholen lassen. Aber die beiden Eigentümer, die auf dem Verwalterwahlprotokoll unterschrieben haben, waren verstorben und dement. Das war dann nicht mehr möglich mit der Unterschriftsbeglaubigung, sodass da dann zwei neue Eigentümer unterschreiben mussten. Und auch um diese Problematik zu umgehen, dass mal jemand verstirbt und das passiert nun mal, oder dass jemand an Demenz erkrankt oder wegzieht und damit nicht mehr erreichbar ist, kann auch passieren. Von daher an meiner Stelle immer sofort erledigen.
Ich denke, der gute Rat, es wird nie mehr so einfach dann doch sein, wie am Anfang unmittelbar, nachdem es in der Welt ist, es beglaubigen zu lassen. Ja, ganz herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Podcasts und der an uns im Rahmen unserer letzten Verwaltersprechstunde adressierten Fragen angelangt. Wir hoffen, dass wir und natürlich allen voran unsere heutige Expertin, Frau Dr. Svent, Ihnen alle Ihre Fragen beantworten konnte und die Antworten Ihnen in bewährter Form eine Hilfe in Ihrem Tagesgeschäft sein werden. Allem voran möchte ich mich natürlich ganz herzlich bei Ihnen, liebe Frau Dr. Svent, bedanken für Ihre Expertise, für Ihre Zeit und für die wirklich sehr, sehr praxisnahen Tipps. Ich bin sicher, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden auch die jetzt noch im Podcast nachgeschobenen Antworten aus unserer Verwaltersprechstunde sehr zu schätzen wissen. Bei Ihnen, meine Damen und Herren, als Zuhörerinnen und Zuhörer unseres heutigen Podcasts möchte ich mich für Ihr Interesse bedanken und würde mich freuen, Sie bei unserer nächsten Atikon Verwaltersprechstunde begrüßen zu dürfen. Wenn Sie Lust auf weitere Podcasts außerhalb unserer Verwaltersprechstunde haben, stöbern Sie doch einfach mal bei Immowissen à la Ivia. Dort werden Sie ganz gewiss sicher werden. Auch mit unserer heutigen Expertin, mit Frau Dr. Svent, gibt es verschiedene Produktionen, die im Hause der Ivia Akademie dort hinterlegt sind. Unsere nächste Verwaltersprechstunde wird stattfinden am Mittwoch, dem 16. Oktober. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute, eine gute Zeit und machen Sie es gut.